herzlich willkommen beim Podcast Z-Mordio, Kriminalfälle aus den vier Waldstätten. Das ist schon unsere vierte Folge.
Juhu.
Und mein Name ist Dina.
Und ich bin Eva.
Und Eva, ich freue mich sehr. Heute hast du uns einen Fall mitgenommen aus der Schweiz.
Stimmt das? Genau. Wir sehen dann am Schluss, ob du dich noch freust.
Okay.
Im späten Frühling 1764 ist im Kanton Schweiz eine Frau namens Barbara Eichholz verhört worden. Wir folgen jetzt zusammen dem Verhörprotokoll aus dem Staatsarchiv Schweiz. Barbara Eichholz ist gefragt worden, ob sie wisse, was ihr Mann und der weitere mit ihrer bekannten und angefangenen Mann miteinander verbrochen haben. Sie sagt aus, ihr Mann habe einmal im Elsass ein bisschen zu essen gestohlen bzw. entfremdet, wie es in der Quelle geheissen hat. Also wenn ich mich richtig erinnere, war es eine Weinsuppe gewesen, unter anderem, was man halt im Elsass so macht.
Was? Suppe?
Eine Weinsuppe. Aha. Und von dem da gefangenen Mann wissen sie nur, dass er eben auch gestohlen habe. Daraufhin wird sie gefragt, ob denn nicht mehr von diesen Diebstählen und Einbrüchen passiert sind. Barbara antwortet, sie wisse nichts. Eine Antwort, die relativ häufig und nicht gerade in der schönsten Schrift protokolliert wurde. Sie ergänzt außerdem, ihr Mann sei halt immer mal wieder ein paar Tage nicht bei ihr gewesen und sie wisse auch nicht, was dann damit passiert sei. Jetzt ist sie gefragt worden, ob sie nicht wüsste, dass ihr Mann von der Obrigkeit einst zur Rede gestellt oder sogar gefangen genommen worden sei. Nein, antwortet Barbara. Daraufhin wird ihr mitteilt, es gäbe aber Leute. Und die Aussage von diesen Leuten wird auch immer wieder so schwammig wiederholt, wo ausgesagt haben, Barbara selber habe ihnen erzählt, dass sich ihr Mann sogar schon einmal aus einer Gefangenschaft losmachen können. Ob sie sich denn daran nicht erinnere? Sie antwortet, sie habe solches niemals geredet und wisse nichts davon. Der Befrager ist dann offenbar langsam ungeduldig geworden und hat gemeint, sie solle mal von ihrer Hartnäckigkeit abgesehen und, um grösseres Unheil auszuweichen, in Güte gestehen. Das grössere Unheil ist eine Drohung mit Folter. Was für eine psychische Tortur so mehrfache Verhöre sind, kann man sich wahrscheinlich gar nicht richtig vorstellen. Gerade auch in der Verbindung mit den Umständen der Gefangenschaft, also wenig Essen, wahrscheinlich fast kein Licht, unhygienische Zustände. Barbara bleibt aber standhaft und sagt aus, sie wisse nicht mehr. Offenbar hat sich Barbara mit ihrem Mann ein paar Mal auf Reise Richtung Einsiedeln begeben, was der Obrigkeit verdächtig erschienen ist. Sie sagt aus, sie habe die Reise etwa viermal unternommen, immer über den Berg Etzel. Also ich habe schnell nachgeschaut, der ist so 1100 Meter über mir. Ich finde, das ist mehr so ein Hügel, aber jetzt sind alle Schweizer hässig auf mich drum. Also, jedenfalls über den Berg Etzel. Barbara ist dann gefragt worden, wovon sie sich denn unterwegs ernährt habe. Sie hat gesagt, von gesammelten Almosen. Ob sie irgendwo Fleisch bekommen habe, ist sie als nächstes gefragt worden. Sie hat das verneint. Erneut haben aber nicht näher benannte Leute gesagt, sie haben aber Fleisch gehabt. Ob sie sich an das nicht erinnern können. Erneut lautet ihre Antwort, nein. Jetzt mussten die Massnahmen ergriffen werden. Der Scharfrichter, also der Henker und Folterer, ist dazugeholt worden. In der Barbara wird gesagt, sie soll mal raufschauen und den Mann anschauen, ob sie wisse, wer er sei. Sie antwortet, nein, sie könne nicht. Barbara wird aufgeklärt, das sei der Scharfrichter und es sei also die Obrigkeit ernst damit, Worte von ihr zu erfahren. Dazu muss man wissen, dass das Verhör als halbpeinliches Examen betitelt worden ist. Also halbpeinlich natürlich nicht im Sinne davon, dass sie sich so halb geschämt hat, sondern Pein oder von Schmerz. Und halbpeinlich wahrscheinlich in dem Sinn, dass ihr eben der Folterer, der Scharfrichter, vorgestellt worden ist, um ihre Angst einzujagen. Und je nachdem hat man dann auch noch die verschiedenen Folterinstrumente wie ausbreitet und zeigt, dass zum Beispiel Daumenschrauben. Ob das jetzt bei ihr auch der Fall war, das kann man anhand von dem Verhörprotokoll einfach nicht nachvollziehen. Barbara bleibt aber dabei. Sie hat alles gesagt, was sie wissen. Ich erspare jetzt euch und uns auch den Rest von diesen Fragen. Es sind nämlich wirklich immer wieder die gleichen. Das ist sicher auch ein Teil von dieser Zermürbungstaktik. Nämlich, ob sie nicht wissen, dass die beiden Männer noch mehr angestellt haben, wie Häuser oder Keller einbrechen. Ob sie nicht Fleisch hatten. Also offenbar ist das Fleisch wirklich sehr verdächtig. Und ihr Mann nicht schon mal eingespielt sei. Und wo sie das immer wieder verneint und sagt, sie wisse nicht mehr, wird ihnen auch wieder von diesen Leuten erzählt, die aber glaubhaft etwas anderes ausgesagt haben. Barbara bleibt aber bei ihrer Antwort und so wird sie schlussendlich wieder abgeführt.
Aber nicht freigelassen?
Nein, einfach abgeführt. Als nächstes wird der Bekannte von Barbara und ihrem Mann, der Franz Adam Fritsch, verhört. Ebenfalls halb peinlich, wie es heisst. Mhm. An ihm wird mitgeteilt, die Obrigkeit sei mit seinen bisherigen Aussagen nicht zufrieden. Er soll in sich gehen und gestehen, ob er sich von nichts weiterem schuldig wisse.
Das ist ihr Mann, oder?
Das ist eben, ich bin auch, wenn ich das transkribiert habe, das ganze Protokoll, ich bin so verwirrt gewesen. Mhm. Aber der Franz Adam Fritsch ist nicht ihr Mann, sondern es ist einfach der andere Mann, der mit ihr gefangen genommen wurde. Und was mit ihrem Mann ist, wissen wir gar nicht richtig. Also es kommt dann noch mehr dazu, aber sie sind nicht miteinander verheiratet.
Oh, mhm. Aha, also okay. Ja. Und der zweite ist ihr Ehemann,
ja.
Wo vorgeworfen wird, dass er, irgendwo eingebrochen
genau,
sind.
Also die zwei Männer. Die zwei Männer, genau. Okay. Das eine ist der Franz Adam Fritsch und dieses ist dieser Mann. Mhm. Mhm. Auch der Franz wird gefragt, wie häufig und mit wem er in die Höfe und selbigen Gegenden gewandelt sei und in welcher Gesellschaft. Höfe, das ist heute der Bezirk von Schwyz und damals von Pfäffiken und Wollerau gemeint gewesen, wo als Höfe, also als Hof zum Kloster Einsiedeln gehört haben. Mhm. Der Franz sagt, er sei in der letzten Fasten, also Fastenzeit, nehme ich an, allein unterwegs gewesen und sonst nie. Wiederum wird nachgehakt, es heige den aber Leute. Schon seit mehreren Jahren immer wieder dort gewesen. Und dann könnte es ja nicht sein, dass er nur einmal gewesen sei. Er geht jetzt zu, er sei insgesamt etwa dreimal gegen Einsiedeln und immer über den Etzelberg.
Okay. Aber immer allein, sagt er?
Ja. Jetzt noch. Das.
Was haben die dir gemacht, wenn sie das gesagt
haben? Das ist eben, was sie herausfinden wollen. Ihnen kommt das verdächtig vor, dass sie dort rumgereist sind. Der Franz soll jetzt sagen, was hat er mir abgesprochen? Der Franz soll jetzt sagen, was sich denn auf diesen Reisen zutreibt, Heigi. Seine Antwort, er wisse nichts. Die Geduld lässt nach. Er soll aufrichtig sagen, in wie vielen Häusern oder Kellern er in der Fasten mit dem Benedikt, eben dem Mann von der Barbara, eingebrochen sei. Der Franz bleibt standhaft. Nur an einem einzigen Ort, wie er schon mal gesagt hat. Aber bei ihm sagt der Fragesteller, und ich frage mich hier auch, ein bisschen, ob er in einem Skript gefolgt ist oder einfach, dass immer der ähnliche Ablauf war von diesen Verhören. Aber er sagt ihm, er soll von seiner Hartnäckigkeit abgesehen, also wie schon bei der Barbara, und einmal die Worte reden. Der Franz sagt, er wisse weiter nichts. Was eben, wie schon erwähnt, die häufigste Antwort in den beiden Verhören war. Jetzt kommt wieder der Scharfrichter zum Einsatz und das gleiche Spiel wie schon bei der Barbara wiederholt sich. Aber der Franz weiss offenbar nicht, wer der Mann ist. Das ist mir, als ich das gelesen habe, insgesamt ein bisschen komisch vorgekommen, weil die Henker, die haben ja meistens so eine spezielle Bekleidung hatte, dass man sie eigentlich erkennt und haben aber daran, am Rand von der Gesellschaft eigentlich müssen leben wegen ihrem Beruf, obwohl sie so in dem Sinn sehr essentiell gewesen sind für das Strafsystem dort. Und dann habe ich gedacht, da weiss doch wahrscheinlich bei jeder, wer der Henker ist. Aber das ist nur so nebenbei.
Ja. Ja.
Jedenfalls wird da im Franz mit Folter droht, beziehungsweise nicht so subtil gesagt, er soll sich doch vor Schaden und Unglück bewahren, indem er jetzt alles gesteht. Der Franz weiss nichts weiteres. Der Fragesteller wiederum ist nicht überzeugt. Ob er sich nicht erinnern kann, in den Höfen oder der Umgebung zu anderen Zeiten etwas entfremdet zu haben. Nein. Auch da wird wieder angeführt, es heige aber ehrliche Leute, die aussagen, er sei aber heige ihnen von mehreren Diebstählen erzählt und er heige mit seinen Kameraden teures Fleisch bekommen. Darum ist Barbara aber auch nach dem Fleisch gefragt worden. Und sie wollten jetzt halt herausfinden, inwiefern sie vielleicht auch noch beteiligt war. So geht es noch ein bisschen hin und her. Ehrliche Leute haben ihn gesehen. Der Franz bekennt nichts weiteres. Immer droht, solle also mit hartnäckigem Leugnen nicht Anlass geben, die schärferen Mittel an ihm angewendet werden müssen. Der Franz sagt, er wisse in Gottes Namen von dem er nichts.
Aber eingebrochen ist schon worden.
Einmal hat er es zugegeben.
Nein, aber
also. Es ist, ja, also, soweit ich das nachvollziehen kann, ist tatsächlich mehrfach eingebrochen worden, wie das halt auch sonst so passiert. Wie beim Verhör von Barbara und Franz klar wird, steht Einbruch eben schon fest und ist zu einem früheren Zeitpunkt, wo ich anhand der Quellen aber nicht nachvollziehen konnte, auch schon gestanden worden. Also, bevor das Verhörprotokoll eigentlich anfängt, sind sie beide schon mal verhört worden, aber vielleicht an einem anderen Ort. Sie sind ja auch irgendwie aufgegriffen worden und haben dann schon mal gesagt, ja, der eine, also Barbara weiss von dem einen Einbruch und der Franz geht den einen Einbruch zu.
Und zusammen mit dem Benedikt?
Ja, genau, das kommt dann noch. Und eben, offenbar, wie ich schon vorhin gesagt habe, ist eben in der gleichen Nacht von dem Einbruch, wo sie zugegeben haben, ist noch in 3 anderen Kellern eingebrochen worden. Und darum fragen sie dann Franz, ob er sich wohl einbilden könne, dass eine Obrigkeit nicht glauben müsse, dass es eben auch von ihm und seinen Kameraden geschlichen sei. Der Franz meint aber erneut, nein, es sei sonst nie nicht eingebrochen. Jetzt wird die Obrigkeit nochmal wissen, was er und seine Kameraden, also es wird immer nur davon ausgegangen, dass eben nicht nur der Benedikt dabei war, sondern vielleicht noch mehr, also eben vielleicht denken sie auch Barbara, das ist ein bisschen unklar, was sie jedenfalls die gestohlen haben. Der Franz antwortet unter anderem Lebensmittel, ein ganzer Käse, 3,5 Pfund Anke, Brot und Äpfel. Also in meiner sehr subjektiven Sicht, dass es einfach ein bisschen danach hatten sie Hunger gehabt und haben das Essen gestohlen zum Eigenverzehr, aber das ist Spekulation. Und auch hier haben sie ihn dann aber versucht zu überführen, ob er nicht noch mehr gestohlen hat, was er dann aber abstreitet. Jetzt gibt es aber plötzlich eine Kehrtwende und der Franz gesteht, er habe einen Raub in Frauenfeld begangen, und zwar in den letzten Fasten mit 2 Leuten, mit denen er und der Benedikt ein paar Tage verbracht haben. Er wüsste aber weder den Namen noch das Vaterland, also von diesen Leuten, nur dass einer davon ein Räuber gewesen sei und Johannes heisse.
Und das hat er einfach so zugegeben?
Ja, mehr oder weniger einfach so. Also er hatte ja den Scharfrichter vor sich gehabt.
Ja,
und das ist allgemein immer die Frage, oder? Das ist jetzt einfach das Verhörprotokoll und ich habe das so transkribiert, aber was dort innen stimmt und was nicht, das können wir gar nicht sagen im Nachhinein. Der Johannes hat an einem Ort gearbeitet, der Franz hat aber den Namen und das Haus und sowieso alles vergessen und sie eingeladen, dort doch ein wenig Kleider zu rauben. Also Nina, ich will nur sagen, du hast mich noch nie eingeladen, mit etwas zu rauben. Ich weiß nicht, was das über unsere Freundschaft aussagt, aber ich finde es, glaube ich, nicht so höflich von dir. Also die Einladung, die haben sie dann offenbar angenommen. Der Franz sagt aus, er sei um Mitternacht mit Hilfe von einer Leiter in das Fenster eingestiegen. Der Johannes hat oben auf der Leiter die Ware empfangen und der Benedikt sei unten bereit gestanden. So haben sie unter anderem ein ganzes Mannskleid aus blauem Tuch, einen Hut mit 3 fingerbreiten silbernen Ketten, ein Lehntuch, Hemdli und 3 seidige Handtücher geraubt. Jetzt wird im Franz Adam Fritsch unterstellt, dass er und der Benedikt sich schon länger als seit der letzten Fasnacht kennen und eben schon seit mehreren Jahren zusammen unterwegs sind. Der Franz aber verneint das. Offenbar wird die Obrigkeit ihm unterstellen oder nachweisen, dass sie schon lange irgendwie raubend durch den Kanton Schweiz ziehen. Ich glaube, sie werden ihnen einfach mehrere Einbrüche irgendwie anhängen.
Ja, macht sich ja auch gut, oder?
Wenn man ja, da hat man gerade jemanden irgendwie gefangen genommen und der ist dann für alles verantwortlich, ich meine.
Quasi Verbrechen aufgeklärt.
Im Verhörprotokoll ist jetzt zu lesen, dass die Obrigkeit sehen müsse, dass der Franz ganz boshaft sich vorgenommen habe, in Güte selber nichts zu gestehen, solle also sicher glauben, dass an ihm schärfere Mittel werden vorgenommen werden, insosehr für Wahrheit zu belegen, werde also das letzte Mal wohlmeinend erinnert, sich vor Schmerzen und mehreren Unheil selbst zu sein und lieber gütlich zu bekennen, ob er sich von nichts weiterem schuldig finde. Jetzt habe ich etwas länger etwas vorgelesen, da seht ihr, wie die Sprache damals war. Aber ich glaube, ich komme grundsätzlich daraus, soll jetzt sagen, also soll jetzt gestehen, was sie wollen, dass er gesteht, sonst wird er gefoltert.
Also Drohung.
Ja, genau. Im Franz seine Antwort, er wüsste in Gottes Namen von weiterem nichts. Ich habe auch einmal in dem Verhörprotokoll ein bisschen den Eindruck gehabt, immer wenn so Gottes Namen vorkam, ist das irgendwie so eine besonders heftige Erwiderung oder besonders glaubhaft versichert. Weil sonst steht wirklich ganz häufig, wissen weiter nichts. Und wenn aber in Gottes Namen ist, ist es häufig so die Reaktion auf eine Drohung. Nach dieser Antwort endet das Verhör vorerst und der Franz verbringt die Nacht mit dieser Androhung von Folter im Kopf. Am nächsten Tag wird er weiter verhört. Folterinstrument liegt offenbar bereit und ihm wird gesagt, er sehe, was für ihn zubereitet und dass eine Obrigkeit gesinnet sei, die Wahrheit von ihm, wenn nicht gütlich, mit Schärfe zu erheben. Der Franz aber sagt, er könne mit der Wahrheit nichts anders sagen. Jetzt schlagen sie einen anderen Weg ein und befragen den Franz Thot darüber, ob er den Benedikt vielleicht unter einem anderen Namen, nämlich als Kaspar, heimgeben oder selber einmal den Namen angenommen hat. Er verneint beides mehrmals, auch unter erneuten Androhung von der Folter. Und auch von dem Fleisch, mit dem sie wieder anfängt, wissen er nichts. Jetzt wird Barbara eingeführt und sie werden beide zusammen verhört. Also wir können auch wieder nur spekulieren, was für eine unfassbar angespannte Situation das ist, oder? Wenn du eingeführt wirst, du siehst, jetzt sind schon Folterinstrumente, du willst vielleicht nicht, dass dein Kollege oder du selber gefoltert wirst. Mhm. Also das muss, ja.
Wie alt sind die gewesen?
Das weiß man auch nicht.
Okay. Mhm. Wieso? Das ist ja nicht relevant, gell?
Also ich muss auch sagen, bei den anderen, also ich habe aus dem Staatsarchiv Schweiz, sie haben dankenswerterweise haben sie schon viel digitalisiert und ich habe das dann bekommen. Und in dem ganzen Verhörprotokoll werden auch noch andere Leute verhört und dort fängt es häufig damit an, dass sie zuerst den Namen und das Alter sagen. Mhm. Aber bei dem Teil von ihnen, das fehlt einfach irgendwie. Also eben, offenbar sind sie schon mal verhört worden, aber es ist nie auffindbar. Mhm. Barbara sagt aus, wo sie das letzte Mal zusammen auf dem Weg nach Einsiedeln gesehen sagen, haben die beiden Männer ihre Weibern, also offenbar ist jetzt noch eine andere Frau neben ihr dabei gewesen, gesagt, sie hoffen, etwas überzukommen. Der Franz sagt dazu, er wisse nichts weiteres. Barbara gesteht, dass er, also der Franz, von anderen auch Kasper genannt werde. Der Franz sagt dazu, er sei von Angesicht nie Kasper genannt worden. Die Barbara wird gefragt, ob sie jetzt gerade die Worte gesagt habe. Sie bejaht. Der Franz sagt daraufhin, also wenn er je so genannt wurde, sei dann als Übername. Jetzt ist Barbara wieder dran. Ob ihr Mann nicht manchmal anders als Benedikt genannt wurde, sei. Sie bejaht, manchmal hat man ihm auch Johannes gesagt. Dort habe ich mich dann gefragt, also der Franz hat ja vorher gestanden, dass er mit zwei anderen, einem Benedikt und einem Johannes, schon damit eingebrochen ist. Ist jetzt das wie die gleiche, ist der Benedikt der Johannes, ist das ein anderer Johannes, weil viele Johannes geheißen haben? Keine Ahnung. Jetzt ist die Frage an Franz, ob er ihn einmal so genannt oder den Namen gehört habe. Der Franz sagt, er habe es gehört, aber den Benedikt nie so genannt. Die Barbara sagt auf Nachfrage aus, sie wüsste zwar nicht, wie die anderen Namen ihren Anfang genommen haben, aber sie sei gebraucht worden, damit man sie weniger gut könne, oder er könne wahrscheinlich. Der Franz sagt, er wüsse nichts mehr dazu und antwortet das Gleiche an, wenn er gefragt wird, ob die beiden Männer die Namensänderung verabredet haben. Mhm. Also, dass er Kasper genannt wird und der Benedikt irgendwie Johannes. Die Barbara wird jetzt gefragt, wie lange sie den Mann, also den Franz, könne. Sie sagt jetzt seit ungefähr 3 Jahren. Der Franz bleibt aber bei seiner bisherigen Aussage und sagt, das stimme nicht, er könne sie erst seit der Fasnacht. Die Barbara sagt hingegen, sie sei 3 Jahre lang im Oberland fast immer beieinander gewesen. Der Franz meint, sie hätten sich bisweilen mal angetroffen, Gemeinschaft aber gerne mit dem Benedikt nicht gehabt.
Wachst du noch, Entschuldigung, komme nicht raus. Also sie kennen sich seit der Fasnacht. Und jetzt haben wir welchen Monat?
Jetzt ist Mai.
Also seit ein paar Monaten, sagt der Franz.
Sagt der Franz und hat Barbara am Anfang eigentlich auch gesagt.
Ah, okay. Und in diesen paar Monaten, nach Aussage von Franz, sagen sie einst das Frauenfeld und irgendwann im Kanton Schweiz eingebrochen. Ja. Aber Barbara hat gar nicht zugegeben, oder?
Genau.
Ja. Aber sie sagt jetzt plötzlich, wir können die schon mehr als 3 Jahre. Okay.
Ja, sie ist entweder eingebrochen oder sagt jetzt einfach das, was sie hören wollen. Das weiß man jetzt halt nicht. Und der Franz sagt jetzt, ja, also sie können, also er weiß vielleicht schon länger von ihm, aber eben, sie haben keine Gemeinschaft gehabt. Also ab und zu haben sie sich vielleicht getroffen, aber nichts zusammen gemacht, und ich jetzt das mal so interpretiere. Und der Franz weigert sich dann eben mehr zu gestehen, oder eben, vielleicht gibt es ja gar nicht mehr zum Gestehen, und wird gefesselt. Er wird mehrfach wegen Fleisch und anderen Einbrüchen von den letzten Jahren befragt, auch angedroht, was passiert, wenn er die Worte nicht sagt, bleibt aber standhaft.
Also eigentlich immer wieder das Gleiche.
Ja, genau. Also es ist wirklich immer wieder die gleiche Frage. Also
und bis jetzt ist er aber noch nie gefoltert worden.
Also, Nein. Psychisch ja.
Ja, aber nicht der Scharfrichter hat noch nicht gemacht.
Genau.
Also einfach da war mit seiner Anwesenheit.
Ja. Okay. Fast 10 Tage später, wiederum wissen wir nicht, was in der Zwischenzeit mit ihnen passiert ist. Mhm. Oder eben, wo dann der Benedikt ist, wird der Franz wieder verhört. Ich habe dann gedacht, vielleicht haben sie den Benedikt einfach nicht eingefangen, weil sonst würde er ja auch mit ihnen beiden zusammen verhört. Aber ich weiß es halt nicht. Die Situation spitzt sich zu, der Franz sagt aus, er könne ihnen nicht mehr sagen, als dass er schon gestanden hat. Ihm wird droht. Er sehe, an was für einem Ort er sich befinde. Solle sich in Gottes Gegenwart seiner Seelenheil wohl in Obacht nehmen und dasjenige auch noch in Güte gestehen, was man sonst mit der Marter von ihm werde erheben müssen. Der Franz blieb dabei, er wisse in Gottes Namen nichts. Der Franz wird jetzt gebunden und es wird noch ein paar Mal auf ihn eingeredet, er soll doch alles gestehen und seine Haut schonen. Aber er sagt nicht mehr aus und so kann man schließlich im Protokoll lesen, wird aufgezogen. Zwei Wörter mit sehr schmerzhaften Auswirkungen. In der Eidgenossenschaft ist nämlich das Aufziehen als Foltermethode weit verbreitet gewesen. Das heisst, die Hände werden so hinter dem Rücken gefesselt und nachher macht man das an einer Seilbinde oder so etwas an, ja, und zieht die Person so auf und häufig tut man sich dann die Schultern ausrenken.
Oh nein!
Ja, ja. Und nochmal.
Aber du gestehst ja alles!
Ja, du hörst jetzt gerade, was du siehst. Ja. Also nochmal werden dem jetzt all die schon lange bekannten Fragen gestellt, ob er nicht mehr Einbrüche begangen hat, zu einem Fleischzeug und so weiter. Und im Franz seine Antworten sind jetzt sehr knapp protokolliert, aber also man kann sich vorstellen, wieso. Er weiß nichts, nein, er weiß nichts. Und schließlich steht im Verhörprotokoll, wird abgelassen und entbunden. Was für den körperlichen Schaden, vom psychischen Mal abgesehen, das angerichtet hat, ist eben nicht dokumentiert. Und ja, wie du sagst, also...
Ich würde, glaube alles gestehen.
Ja, oder eben auch, egal, ob du jetzt etwas gemacht hast oder nicht.
Eben, ja, ich würde alles gestehen.
Ja. Der Franz wird abgeführt und im Protokoll ist zusammenfassend aufgeführt, was er mit dem Benedikt bei den beiden gestandenen Einbrüchen alles gestohlen hat. Also eben Nahrungsmittel und Kleider eigentlich. Und dass er jetzt nicht weiter verhört wird, sondern er ist nochmal vorgeführt worden und ihm sagen, seine gröblichen Fehler und Diebstähle vorgehalten. An seiner Strafe ist dann aufgeführt gesehen, er wird eine halbe Stunde an Pranger gestellt, wenn ich das richtig interpretiert habe, an auspeitscht, dann brandmarkt und vom Bettelvogt an die Treib geführt. Was ich so interpretiert habe, dass damit eben Betteljagd gemeint war und nicht der Ort. Ein Ort treibt. Und was das ist, auf das kommen wir jetzt gerade noch. Was mit der Barbara passiert ist, wissen wir nicht. Im Beschrieb von dem Verhörprotokoll aus dem Staatsarchiv Schweiz ist auch noch von eventueller Unzucht geredet, also im Sinne von außerehelicher Sexualität, die ihnen vorgeworfen wird. Ich kann das aber aufgrund von Verhörprotokoll nicht wirklich nachvollziehen. Nur dort, wo Barbara gefragt wurde, was für einen Umgang sie mit dem Franz hatte. Oder wo sie ja gesagt hat, ja, sie können ihn schon seit 3 Jahren und eben, also sehr eng hat sie bei ihr getönt. Aber das ist für mich nicht sonderlich offensichtlich. Bereits zu der Zeit von dem Verhör von der Barbara Eichholz und dem Franz Adam Fritsch im 18. Jahrhundert ist die Folter als unmenschlich und irrational stark umstritten gewesen. Oder das ist eigentlich eine Wortfindungsmethode in dem Sinn, aber wo so gar nicht funktioniert. Und Ende vom 18. Jahrhundert ist sie dann offiziell abgeschafft worden. Aber am Anfang des 19. Jahrhunderts in ein paar Kantonen, besonders in der Innerschweiz, wieder eingeführt. Und bei besonders schwerwiegenden Verdachtsmomenten, was ich mir jetzt als sehr subjektiv je nachdem vorstelle, weiter angewendet wurde. 1874 hat dann die Bundesverfassung körperliche Strafen verboten, womit dann eigentlich auch Folter gemeint gewesen wäre. Bis heute gibt es aber in der Schweiz Methoden, die als Folter könnte angeschaut werden, wie zum Beispiel Isolationshaft. Und der wirklich sehr kurze Ausschnitt aus dem Leben von Barbara Eichholz und Franz Adam Fritsch ist sehr symptomatisch für die ganze Bevölkerungsgruppe. Solche, die halb oder gar nicht sesshaft waren, die eben auch vielleicht von Almosen, von Bettelei gelebt haben und darum sehr schwer fassbar sind. Beziehungsweise wir erfahren vielleicht nur etwas, wenn sie in die Fänge der Justiz nachher geraten sind. Wie eben vorher schon gesagt, wir wissen weder das Alter, noch die genaue Herkunft, noch das Aussehen der beiden Verhörten. Frauen und auch Männer sind entweder in die Fagierende, in Anführungs- und Schlusszeichen, lebensweise abgerutscht, oder sie sind schon seit Generationen auf der Strasse gesehen. Heimatlos hat man können werden, zum Beispiel durch zu lange Abwesenheit vom Heimatort oder unerlaubte Heirat oder Wechsel von der Konfession. Und man war so quasi zu einem Leben am Rand der Gesellschaft verdammt gewesen. In der Schweiz haben nur sehr wenige Leute das Landrecht genossen. Also das heisst, sie dürfen politische Rechte ausüben, die Alimente brauchen und haben Unterstützung im Verarmungsfall bekommen. Daneben hat es Beisassen, also dort, die weniger Recht haben, Tolerierte und Fremde gegeben. Man hat sich als Heimatlose durch Gelegenheitsarbeiten wie Korbflechten, durch Betteln oder in grosser Not, vielleicht schon ab und zu durch Kleindiebstähle, also eben Diebstähle von Kleidern oder Lebensmitteln, wie beim Franz, nachher durchgeschlagen. Behörden, Landjäger oder Bettelvögte haben die Leute verfolgt, von Kanton zu Kanton geschoben. Häufig ist es gar nicht erst zu einem Verhör gekommen, sondern sie sind von diesen Amtsleuten eigenständig bestraft worden. Also der Frau hat man zum Beispiel die Haare abgeschnitten oder das Hab und Gut zerstört, was ja völlig unsinnig ist, weil wo wollen sie es dann wieder überkommen? Das ist einfach ein Teufelskreislauf. Und die Obrigkeit hat eigentlich wirklich ständig versucht, die nicht sesshafte Bevölkerung loszuwerden, weil allein schon ihre Lebensweise als gefährlich oder verdächtig gegolten hat.
Ja, aber wohin loswerden?
Ja, das ist das Problem, einfach bis in den nächsten Kanton. Also eben loswerden durch Abschreckung und Verjagen an Prangerstellen, Brandmarken, wie beim Franz, oder? Da weiss man, ja, schon mal verurteilt worden. An Verstümmeln, Ohrenschlitzen sind angewendet worden und eben an die Verbannung. Gegen das Ende des 18. Jahrhunderts, wo dann kurzfristig eben Folter abgeschafft wurde, sind die Massnahmen auch immer mehr als grausam und ineffizient, was sehr zynisch ist, kritisiert wurde. Die Kantone haben auch versucht, mit Ehebeschränkungen das einzudämmen, die Zahl von ihren Armen. Das war natürlich auch völlig absurd gewesen, weil die Kinder sind ja trotzdem auf die Welt gekommen, nur sind sie dann auch schon von Anfang an eigentlich zu Armut und Heimatlosigkeit verdammt gewesen. Der Franz ist, wie wir gehört haben, an Bettelvogt übergeben worden nach dem Pranger. Der Bettelvogt ist in der Schweiz zusammen mit den Landjägern für die Betteljagden verantwortlich gewesen. Und die haben im ganzen Land Schweiz eigentlich immer wieder stattgefunden, also nicht nur in diesem Kanton, sondern in vielen Kantonen. Und dabei hätten alle Bettlerinnen aufgefangen, also eingefangen sollen werden und entweder an Heimatort zurückgebracht, in einen anderen Kanton oder sogar ausser Landes, oder wenn sie ganz fremd gewesen seien. Damit sie der Bevölkerung dann nicht zur Last fallen, ist die Argumentation gewesen.
Aber also, da hat schon nicht jeder dürfen mitmachen?
Nein, das sind die Landjäger sind eigentlich für das verantwortlich gewesen und der Bettelvogt. Die sind auf Patrouille gegangen, haben alle Leute eingesammelt, die sie das Gefühl hatten. Also das ist gefahren natürlich auch wahnsinnig gross. Mal davon abgesehen, dass es einfach menschenverachtend ist, dass man das macht.
Aber, ja.
Im Staatsarchiv Schweiz sind dann auch ganze Mappen mit Korrespondenzen von den Kantonen untereinander gefüllt und dokumentiert. 1803 zum Beispiel haben die Behörden von Schweiz über eine Betteljagd informiert, die koordiniert in der ganzen Schweiz sogar stattfinden sollte, und zwar über mehrere Tage hinweg im Juni, um dem immer lästig werdenden Bettel abzuhelfen. Und der in Schweiz in Absprache mit den umliegenden Kantonen offenbar auch passiert ist, wobei die kantonsfremden Bettler an bestimmten Orten an der Grenze übergeben worden sind. Oder dass man sich auch bei sich wieder integrieren, wenn sie eigentlich zu einem gehören. Und sonst eben abschieben, die Fremden. Luzern schreibt an Schweiz kurz darauf: Wir haben unsererseits die bekanntesten Massnahmen getroffen, damit die Gemeinden dieses Kantons nach obliegenden Pflichten für die Verpflegung und Nützlichmachung ihrer betreffenden Armen sorgen, damit diese nicht aus Mangel an Unterstützung gezwungen seien, ihren Mitbürgern lästig zu fallen. Wir dürfen von der Sorgfalt für das Wohl eures Kantons sowohl als von der so oft uns zugesicherten Freundschaft erwarten, dass ihr auch eurerseits es nicht an Vorkehren werdet mangeln lassen. Offenbar sind dann also Pässe ausgestellt worden, auf denen mindestens der Zweck der Reise angegeben werden und ohne die Personen schon an der Kantonsgrenze aufgehalten worden sind, oder dass sie sich quasi nicht einschleichen können. Also, ja.
Das ist so wirr.
Ja. Kantone und auch der Kanton Schweiz haben sich gegenseitig auch gewarnt, wenn sie einfach in ihrem Gebiet eine einzelne Betteljagd gemacht haben. Allerdings nicht uneigennützig, denn sie haben ja wollen, dass eben die Bettlerinnen, die sie dann aufsammeln und fremd sind, in ihren Heimatkantonen in Empfang genommen werden. Also sie haben wollen, dass dann jemand bereitsteht. So ist in einem Brief von der Eidgenossenschaft an die Kantone zu lesen: Eine Betteljagd kann aber nur von einigem Erfolg sein, wenn dieselbe in den Grenzkantonen ihren Anfang nimmt und mit Einverständnis der Nächstgelegenen bis an die entgegenstehende Grenze fortgeführt wird. Also jedenfalls in dem Brief Messel aber die grösste Verschwiegenheit walten lassen, weil sonst verberge sich, Anführungs- und Schlusszeichen, das Gesindel leicht von der einen Gegend in die andere. Und auch in dem Sinn, also weißt, wer weiß, wo der Franz dann schlussendlich gelandet ist. Nachdem er von dem Battlefuck mitgenommen wurde. Vielleicht ist also, er dann wieder zurückgekommen. Vielleicht
hat der Franz einen Heimat dort gehabt?
Das weiß ich auch nicht. Aber ich nehme an nicht, weil sonst wäre er ja, also ich interpretiere das so, dass er dann an Grenzen nicht gesetzt wurde vom Kanton. In der Schweiz sind die bei den Betteljagden eingefangenen Personen nicht nur über den Landweg, sondern häufig auch über Wasser, also der Vierwaldstätter See, ausgeschifft worden. Wobei das unkontrollierte Abschieben über Wasser so hat Zellen eingedämmt werden, dass der Kanton, dass die Kantone rund um den See bestimmen, an welchem Ort eben auch dort das genau soll passieren, wie bei über Land. In einem Brief von Luzern an Schweiz 1813 hat Luzern zum Beispiel eingewilligt, den hiesigen Schiffleuten es zur Pflicht zu machen, keine fremden Handwerksburschen oder Landstreicher auf irgendeiner anderen Stelle in dortseitigem Kanton auszuschiffen, als an den Gestaden zu Brunnen, Gersau und Küsnacht. Sie verlangen dafür aber natürlich in höchst höflichem Ton von ihren getreuen, lieben Bund- und Eidgenossen, dass sie dafür ihren Schiffleuten auch einschärfen, das Gleiche zu machen und außerdem kein, und also ich zitiere, heimatloses und anderes fremdes bettelndes Gesindel in ihre Schiffe aufzunehmen. Ähnliche Korrespondenz hat die Schweiz mit Unterwalden geführt. So haben die Vaganten und das herrenlose Gesindel, wo am ihren Kanton reingeschmissen werden, am gleichen Ort wieder rausbefördert werden sollen. Über die Jahrhunderte sind also so in diesen, ich habe schon mehrfach gesagt, wirklich menschenverachtenden, also ich finde es brutal.
Das ist ja mega, ja.
Betteljagd der Menschen einfach hin und her geschoben worden, gefangen, manchmal verhört, beschuldigt, gefoltert, verurteilt, wie der Franz Adam Fritsch und Barbara Eichel.
Danke.
Ja, halbwegs gern geschrieben. Nein, ich habe einfach den Begriff Betteljagd gelesen und da habe ich gedacht, hey, nein, was ist das? Also ich habe es vorher wirklich nicht so
gewusst. Ich habe es auch nicht, ich habe es nicht gekannt, nein.
Also ich habe schon gewusst, dass der Umgang mit den armen Genössigen, also weißt, sehr problematisch war, dass sie auch Leute zum Teil eingeteilt haben, die das sind jetzt die guten Armen und wir als Christinnen ist ja obliegt uns auch, dass wir wohltätig sind. Und das sind jetzt aber die faulen Armen.
Ist nicht Clara Wendel auch so eine gewesen?
Ah ja.
Können wir mal auch darüber reden, über diese Frau, die ist sehr spannend.
Und was ich aber auch nicht gedacht habe, sie wird ja auch völlig nicht differenziert. Also weißt, es ist von Handwerkszellen die Rede, dann auch also von Ganten oder auch weißt, einfach fahrende Personen, also Roma sind diejenigen Leute, die müssen betteln in- oder Auswertung. Das war eigentlich die Hauptsache für sie, weil sie ja für die Auswertung in dem sie nachher nicht haben müssen aufkommen. Und sind auch einfach alle unter Generalverdacht gefallen nachher. Also manchmal haben sie sich auch gegenseitig in diesen Briefen irgendwie gewarnt, irgendwie das und das Gefängnis, die zeigen jemanden gekommen oder Leute sagen, freigelassen worden und wir sollen jetzt besonders aufmerksam sein und die Bevölkerung warnen und sie sollen jede Person, die ihnen verdächtig erscheint, nachher melden. Also weißt du, was das nachher anrichtet. Das ist unglaublich.
Es lässt einem ein bisschen sprachlos zurück.
Ja, vor allem also eben all diese Schicksale. All der Schaden, der über Generationen nachher auch weitergegeben wird.
Ja, du hast ja gar keine Chance gehabt.
Nein.
Also wirklich keine.
Bevor wir zum Absacken kommen, vielleicht noch schnell etwas zu den Quellen. Also eben, ich habe gesagt, ich bin Staatsarchiv Schweiz für das gegangen, wo mir freundlicherweise auch die Digitalisat nachher zugeschickt hat von den Quellen, die ich gebraucht habe. Ihr findet die Signaturen in den Shownotes, genauso wie die Sekundärliteratur, die ich noch verwendet habe.
Ja, vielen lieben Dank. Es ist eine harte Kost mit dieser Betteljagd. Ich finde, es ist etwas Unsägliches. Aber es ist gut, wenn man das auch weiss und dass auch das gehört zur Schweizer Geschichte dazu.
Ja.
Ich habe euch ein Absackerli mitgenommen über die Geschichte der Schweizer Autobahn. Die hat nämlich die erste Autobahn, also Anführungs- und Schlusszeichen, ist zu Luzern gebaut worden, auf Eine Torb, rund 4,1 Kilometer lang. Am 11. Juni 1955 ist also im Süden der Stadt Luzern, ungefähr bei der Braue Eichhof, die erste Autobahn in der Schweiz eröffnet worden. Damals ist die Autobahn oder die grosse Strassensache vom Kanton und noch nicht vom Bund. Mhm. Eigentlich wäre auch der Kanton zuständig gewesen, um das zu finanzieren. Das hat rund 7 Millionen Franken gekostet. Aber der Bund hat 60% übernommen. Wie heutige Autobahnen war die Strasse vierspurig und hat keine einzige Kreuzung gehabt. Mhm. Sie war jedoch kurvenreich. Angeblich hat man wollen, so sich abheben von diesen schnurgeraden Autobahnen der Nationalsozialisten. Mhm. Es hatte aber auch keine Pannenstreifen, keine Leitplanken, noch hatte es eine Geschwindigkeitsbegrenzung gehabt. Dafür konnte man die als Fußgänger überqueren.
Ja, nein, merci.
Es hatte aber Fußgängerstreifen gehabt.
Ja, okay.
Und die Velos durften auch drauf. In den 60er Jahren hat es Luxuswohnungen gegeben oder neu gebaut worden an dieser Strecke, unter anderem in Hägiswil. Und die sind abgerissen worden mit Sicht auf die Autobahn. Das könnte man sich ja heute nicht mehr vorstellen. Mhm. Aber damals war das ein riesen Ereignis. Und das wissen eben viele nicht, dass die erste Autobahn in Luzern angefangen hat.
Das habe ich auch nicht gewusst. Das ist mich total aufgeklärt.
Gern geschehen. Merci. Wir wünschen allen unseren Zuhörerinnen einen schönen Sommer. Im Juli werden wir mit einer Spezialfolge kommen. Und im August wird es dann wie gewohnt weitergehen.